Einen wunderschönen guten Tag da draußen an den Rundfunkempfängern. Mein Name ist Peter Tschötschel, Mitglied im ICF und im ICF-Podcast-Team. Ich habe heute eine richtig, richtig große Freude, Dr. Martina Nohl hier ans Mikrofon bekommen zu haben. Hallo Martina.
Hallo Peter.
Martina ist mir aufgefallen durch eine ihrer Veröffentlichungen auf der Christopher Rauen Bücherseite, die ich sehr empfehlen kann, sehr interessante Bücher. Und da gibt es halt immer wieder Themen, wo ich sage, das ist etwas, was wir hier im Podcast mal wirklich vertiefen müssen. Wir werden uns heute mit dem Thema beschäftigen, Intuition für Coaches, Arbeit mit dem Unbewussten verstehen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Wir haben da was vorbereitet. Martina ist, indem sie in der Kompetenzforschung geforscht hat, hat sie heute insgesamt 4 Standbeine. Einerseits ist sie Laufbahnberaterin seit über 20 Jahren, kümmert sich um Essenzcoaching und Positionierung. Da gibt es auch eine Akademie von ihr dazu zum Thema Spezialisierung. Und dann, wie eingangs schon erwähnt, ist sie Autorin. Martina, habe ich was Wesentliches vergessen, was dich ungefähr beschreibt?
Nee, danke, das war jetzt schon ein guter Einblick. Ja. Meine Zielgruppe sind schwerpunktmäßig eben auch wirklich Coaches und deren Professionalisierung in ganz verschiedenen Kontexten dann. Ja.
Dann bist du hier beim ICF genau richtig und wir freuen uns darauf. Kommen wir mal zu dem Thema Intuition im Coaching. Kannst du unseren Zuhörern erklären oder einen Überblick geben, wie Intuition im Coaching-Kontext überhaupt erstmal definiert sind und warum sie für Coaches so wichtig sind?
Ja, erstmal war es für mich viele Jahre und für meine Teilnehmenden in den Seminaren immer ein komplett schwammiger Begriff und wir haben da so rumgestochert im Nebel und haben dann von Bauchgefühl gesprochen und von somatischen Markern und wussten aber wirklich nicht so genau, wovon wir da sprechen. Und das war mit auch ein Anlass, dieses Buch zu schreiben, dass ich da selber nochmal tiefer reinkommen wollte. Und es bleibt bis zum gewissen Grad immer noch schwammig, weil wir da auch in der Forschung, glaube ich, noch nicht so weit sind, es definitiv gut umreißen zu können. Aber ich denke, es macht viel Sinn im Coaching, es zu unterscheiden in die 3 Aspekte. Einmal Instinkt, einmal Bauchgefühl und einmal Inspiration. Und das sind alles Facetten von Intuition, die da auch zusammenspielen. Aber wenn man weiß, auf welcher Ebene man sich dann bewegt, könnte es hilfreich sein, um bestimmte Interventionen genauer zu wählen oder auch um den Klienten eben besser abzuholen. Und die Instinktebene ist,
ja.
Genau, ist eigentlich die, kennen wir ja, das sind unsere intuitiven Überlebensimpulse, die wir auch mit den sonstigen Säugetieren teilen. Da geht es um die Reaktion Fight, Flight or Freeze, ja, die dann aber auch aus den archaischen Gehirnteilen kommt. Und die führt uns in den Tunnelblick. Ne? Da wird ja unser Körperüberlebenssystem aktiviert, ganz viel Adrenalin ausgeschüttet und wir haben in dem Moment tatsächlich keinen Ressourcenzugang oder einen extrem verengten Ressourcenzugang. Also wir können da auch kognitiv nicht mehr Zugang finden zu dem, was wir eigentlich mitbringen, was uns stärkt. Und sind entweder nur am uns verteidigen, ja, oder an uns totstellen oder am Abhauen, am Abtauchen. Und das ist ja gerade das, was wir mit Coaches im Coaching wieder tun wollen, dass wir ihnen den Ressourcenzugang wieder ermöglichen und sie dazu anleiten, wie das gehen könnte und sie da aus dieser Starre, ne, aus dieser instinkthaften Starre, die eben auch durch diese komplette oder permanente Überforderung durch zu viel Stress im Arbeitskontext entsteht, dass wir sie da rausholen wollen. Also Instinkt ist nicht der Teil, bei dem wir im Coaching ansetzen. Bauchgefühl vielleicht schon eher, das ist vielen Coaches ja auch bekannt durch die Arbeit mit den somatischen Markern. Und hier versuchen wir ja Körpersignale abzufragen im Coaching. Ne? Wie fühlt sich das an in deinem Solarplexusbereich? Was passiert bei dir in der Brust? Wird es Wird es eng? Wird es weit? Wird es im Kopf eher licht? Oder sind deine Schultern verkrampft? Was passiert in deinen Beinen? Werden die zappelig oder stehen die stabil? Und da kommen wir ran an Körperinformationen, die über das emotionale Erfahrungsgedächtnis uns geliefert werden. Und das ist natürlich auch so eine zweischneidige Sache, weil da natürlich viele Ressourcen drinstecken, also sozusagen bewährte, vergangene Muster, die uns auch dann heute wieder zur Verfügung stehen, wie wir was schon immer gut gelöst haben. Und auch Erfahrungen sozusagen des Ganzkörpersystems zu bestimmten Situationen. Gleichzeitig sind da aber natürlich die ganzen negativen kindlichen Erfahrungen auch abgespeichert, die teilweise dann wieder unseren Ressourcenzugang verengen oder in bestimmten Glaubenssatzsystemen auch einschränken. Und deswegen darf es nicht die einzige intuitive Ebene im Coaching sein, finde ich, die wir damit einbeziehen. Und das führt mich dann zu dem Königsweg vielleicht oder zumindest zu der Facette, die wir viel zu wenig im Coaching nutzen, den Teil der Inspiration. Und da geht es um dieses intuitive Miteinander, was in so einem ko-kreativen Prozess entsteht, der ja im Coaching passiert, bestenfalls, ne, dass wir uns gemeinsam ergebnisoffen auf den Weg in den Lösungsraum machen. Und hier können wir in so einen Zustand kommen. Also Otto Scharmer, der sich da viel ja auch mit befasst hat in seiner U-Theorie, nennt es Presensing. Ja? Also ein Moment, in dem Vergangenheit und Zukunft zusammenfallen und dieser Möglichkeitsraum entsteht, aus dem dann wieder Lösungen sich bilden können, an die niemand von uns vorher so gedacht hätte. Also weder wir noch die Coaches. Und auch in anderen intuitiven Ansätzen, zum Beispiel im Generative Coaching, wird es als Generative State definiert, wirklich diese Lösung emergieren kann. Also der tiefste Moment des Prozesses, den man nicht herbeizwingen kann, aber für den man den Raum bereiten kann. Aber da kommen wir vielleicht später noch drauf zurück. Und das ist einfach so wichtig für Coaches, finde ich, diese verschiedenen intuitiven Stimmen zu unterscheiden und damit dann einen bestmöglich professionellen Zugang und Umgang mit der Intuition zu finden. Denn wir alle arbeiten ja schon lange intuitiv und denken auch, wir haben einen guten Zugang zu unserem Bauchgefühl. Ich muss ja mal dran denken, wie mein Supervisionsausbilder immer gesagt hat, trust the process. Und ich konnte damals als ziemliche Anfängerin nicht so viel damit anfangen, weil man sich da ja auch eher an Methoden dann festklammert und Dinge abarbeitet, die man so kennengelernt hat. Aber dieses, ne, mit dem Prozess fließen, den intuitiven Impulsen dann auch vertrauen können, setzt ja voraus, dass ich weiß, woher diese intuitiven Impulse kommen. Ne? Also es könnte ja auch sein, da kommt ein Gedanke und ich verwechsel ihn mit einem intuitiven Impuls oder es kommt eine Übertragung, ja, da kommen wir vielleicht auch noch näher zu diesem Phänomen und das ist mein eigenes, was da angetriggert hat und hat gar nichts mit dem Klienten zu tun. Genau, und deswegen wäre es einfach gut, wenn wir lernen, wie wir uns selber im Prozess der Intuition und welche Art von Intuition wir uns da öffnen können, dass wir auch bestenfalls sogar anfangen, mit Klienten, Klientinnen im Prozess intuitive Kompetenz aufzubauen. Denn schließlich geht es ja auch immer um Hilfe zur Selbsthilfe im Coaching. Aber jetzt habe ich schon wieder ganz viel geredet und du willst vielleicht.
Ganz wunderbar. Ich habe mitgeschrieben. Und ja. Ja, genau. Das, was mich getriggert hat, also du hast gesagt, Bauchgefühl und den Körpersignalen nachgeben, das fand ich gut. Und dann hast du gesagt, es gibt emotionale Erfahrungen, die sich dann bei mir andocken. Ich habe mal gelernt, dass Erfahrungen auch Vorurteile sind.
Genau.
Und nur zu einem bringenden Satz. Und wie kann ich meinen emotionalen Erfahrungen trauen, ob sie jetzt für die Situation wieder angemessen sind oder ob es einfach nur eine alte, ja, Flucht, hast du gesagt, gehört eher zu Instinkt, aber eine alte Abwehrhandlung sind, die habe ich schon, das haben wir noch nie so gemacht.
Ja. Also nehmen wir mal die Arbeit mit Bodenankern. Da machen wir ja genau das, ne? Wir stellen Klienten drauf oder wir setzen ihn drauf auf dem Stuhl mit einem Anker und dann sollen unsere Klienten in ihre somatischen Marker reinspüren und sagen, wird es da, ne? Also was kommt da an im Gesamtkörpersystem? Wird es da eher weit? Wie fühlt sich das an? Fühlt sich das wohlig an oder fühlt sich das eher nach Hilfe, ich muss weg an? Denn diese beiden Reaktionsweisen kennt ja unser emotionales Erfahrungssystem, also wie beim Pantoffeltierchen, ne? Das ist wirklich sehr schlicht. Entweder ich will mehr davon oder ich will wirklich weg davon. Und tatsächlich können wir es nicht so richtig unterscheiden. Ist es eine alte, als negativ abgespeicherte Erfahrung in unserem Körpersystem oder ist es eine Warnung, auch eine berechtigte Wahrnehmung unserer Intuition, die zukunftsgerichtet auch dann ernst genommen werden sollte? Insofern denke ich, diese Arbeit mit Bodenankern zum Beispiel, da können wir gut die Intuition abfragen, um so einen ersten Eindruck zu kriegen. Es wäre aber gut, sie mit anderen Methoden dann zu ergänzen, zum Beispiel vielleicht mit so einem intuitiven Schreibdialog oder mit einer kleinen Presenting-Übung, wo man versucht, in diese Öffnung der Inspiration zu gehen, mal zu schauen, was fällt denn da so in einen rein, in unser System rein und das mit diesen Ergebnissen nochmal in Bezug zu setzen, um ein vollständigeres Bild zu kriegen. Weil wir es, also finde ich, auf der Ebene der somatischen Marke tatsächlich leider nicht unterscheiden können. Also ich habe zumindest noch keinen Weg gefunden, wie man das jetzt filtern könnte oder rauskristallisieren könnte.
Und wenn ich damit arbeite, den Boden so verstanden, und komme in den positiven Zweig der Inspiration, das heißt also entweder ich ich als Coachee, als Coach habe ich ja eigentlich wenig Inspiration, weil da arbeite ich einen Prozess ab, komme als Coachee in die Inspiration rein, braucht es da viel Mut oder wie ist das so? Oder weil ich aber manchmal den Eindruck, dass Coaches das grundsätzlich sagen, nee, nee, lass mal alles so, wie es ist. Ich will gar keine Inspiration.
Ja, wir gehen ja auch da nicht auf kognitivem Weg in die Inspiration, sondern das würde ja getriggert werden, ausgelöst werden durch kreative Medien, durch die intuitive Arbeit mit Visualisierung oder vielleicht mit Körperübung. Und dann sind Klienten gar nicht mehr so in der kognitiven Abwehrhaltung, ich will damit nichts zu tun haben, sondern dann geschieht es einfach. Und dann merkt man es immer daran, dass sie sozusagen in die bessere, in die kreativere, in die ressourcenorientiertere Version ihrer selbst eintauchen, ne? Und plötzlich größer denken, größer fühlen können, ja, ganz, ganz offen auch also gegenüber Neuem stehen. Und das sind dann ist auch die mutigere Version ihrer selbst. Also es setzt nicht den Mut voraus, sondern wenn es geschieht, dann ist dieser Mut plötzlich da. Und das ist finde ich, so die Sternstunden dann im Coaching, wenn es uns gelingt, den Raum zu bereiten, dass Klienten sich mit ihrer Inspiration verbinden oder trauen, mit diesem Teil in ihnen, der ja in uns allen da ist, in Kontakt zu gehen. Dafür würde ich gerne eintreten, ja, dass Coaches es auch mehr lernen, wie sie das mit ihren Klienten machen können. Ja.
Ja, danke. Wenn ich jetzt als Coach damit arbeiten will, welche Techniken oder Übungen empfiehlst du, um die Intuition als Coach zu entwickeln und zu schärfen?
Ja, Techniken ist vielleicht fast schon zu viel gesagt, aber erstmal geht es darum, diese weite Wahrnehmung zu trainieren, die wir üblicherweise als moderne Menschen gar nicht mehr so haben. Weite Wahrnehmung ist so, wie wenn ich oben auf dem Berg stehe und schaue in die Weite, in die Ferne, dann wird so ein bisschen mein peripheres Sehen angesprochen und das ist das Sehen unserer Vorfahren, die ja durch die Savanne gepilgert sind, immer sehen mussten, auch aus den Augenwinkeln, ne? Kommt da irgendwie eine Gefahr? Also diese weite Wahrnehmung bezieht alle Sinne mit ein, also die ist wahrnehmungsgeschärft Und dieser Detailblick, den wir moderne Menschen haben, zum Beispiel, wenn wir was lesen oder wenn wir auf den Bildschirm starren, der verengt unsere Wahrnehmung eher so ein bisschen aufs Kognitive, ne? Und wenn ich diesen Weitwinkelblick habe, dann öffne ich gleichzeitig, wie auch immer das funktioniert, kann ich dir nicht genau erklären, aber ich öffne dann ich öffne als Coach meine Intuition und kann mehr beim Klienten wahrnehmen, kann ihn aber auch zum Beispiel einladen, auch mal in dieses periphere Sehen zu gehen. Also könnte man zum Beispiel dem Coach so einen Gegenstand, einen Kuli oder einen Ball oder was in die Hand geben, die Hände so vor dem Körper, im Brustbereich, im Solarplexus zu halten und mich gleichzeitig anzuschauen, aber gleichzeitig auch wahrzunehmen, was jetzt so mit den Händen ist. Und dann bin ich schon in dieser weiten Wahrnehmung. Dann könnte ich zum Beispiel in dieser geöffneten Wahrnehmung eine Frage stellen, die möglicherweise dann ganz anders beantwortet wird. Ne? Also das wäre so das Erste, was man vielleicht mal üben könnte. Und dann gibt es natürlich verschiedene Arten des Zuhörens, mit denen wir uns ja auch im Coaching befassen. Und das Erste ist so dieses Alltagszuhören. Ne? Ich will einfach wie ein Wissenschaftler neugierig verstehen, was der Klient mir auch erzählt oder die Klientin. Das wäre das, was Sharma auch Downloading nennt, so die Informationsgewinnung. Und dann gibt es schon die etwas tiefere Ebene. Das wäre die Ebene des empathischen Zuhörens, die wir auch von Rogers können, also schon so ein Zuhören auf Herzensebene und den Klienten da sozusagen auf Wesensebene tiefer zu verstehen und sein Anliegen. Und dann gibt es noch mal eine Öffnung, die noch mal auf der Ebene tiefer ist. Das ist die Öffnung des Willens, wie sie Sharma beschreibt, ja. Und das nennt man dieses Presencing, ne? Also es ist eine Öffnung, die vielleicht könnte man sagen, es ist so eine Hingabe, fast so eine Demut, uns in den Dienst des Klienten zu stellen und wirklich zu erfassen, worum es hier wirklich, wirklich geht, auf einer richtig tiefen Ebene, in der wir auch ko-kreativ verbunden sind. Ja? Und auf dieser Ebene nehme ich mich noch mal ganz anders zurück als Coach. Ja? Also ich stelle mich wirklich in den Dienst des Klienten, auch mit meinem Körper, mit meinem ganzen intuitiven Empfangssystem. Ja, das ist dann nicht mehr so ganz meins, also in dem, wie ich das erfahre, sondern das ist dann ein erweitertes System für den Klienten. Ja.
Okay. Du bist ja als Coach sehr erfahren im Umgang damit. Welche sind die häufigsten Missverständnisse bezüglich der Rolle der Intuition im Coaching und wie gehst du mit dieser Herausforderung um?
Also bei Coaches würde ich sagen, sie denken, sie sind intuitive Menschen, sie haben ein gutes Bauchgefühl und dann gehen sie damit hemdsärmelig ins Coaching und dann sind wir plötzlich auf so einer Ebene, wo so Ratschläge innerlich auftauchen, ja, und dann werden die da eben mal geliefert und das wäre für mich ein prärationales Verständnis von Intuition. Was da so innerlich kommt, das stelle ich mal eben schnell zur Verfügung. Ja? Und das empfinde ich als total unangenehm und auch oft so als küchenpsychologisch. Also das wäre für mich jetzt kein professionelles
Genau,
Coaching-Verständnis, weil man
ja.
unreflektiert auch so Ego-Anteile überbügelt. Ja? Und das auch wahrscheinlich eng vermischt ist mit dem Übertragungsphänomen. Ach, da wird was bei mir angetriggert, ne? Und dann sage ich mal eben, was mir dazu einfällt und ganz intuitiv, dann wird es schon wahr sein. Ja.
Genau, ich bin ja der geniale Coach und ich weiß ja
Ja.
eh alles, wie du tickst und was du kannst und dann, ja,
Ja.
das ist schon
Und das
richtig.
wäre auch, ne, auf dieser Downloading-Ebene, das habe ich doch schon so oft gehört und so fängt es doch immer an und dann geht es auch in die Richtung weiter und dann biete ich die Methode an und dann kommen wir da schon gut gemeinsam durch. Nee, also es geht ja wirklich darum, dass wir uns wieder komplett leer und frei machen als Coaches und ich versuche auch in diesem Buch sowas wie so eine transrationale Anwendung von Intuition vorzustellen. Also, dass wir sehr agil mit unseren zwei Wahrnehmungs- und Denksystemen im Coaching auch umgehen und spielen. Und da beziehe ich mich ja auch auf Kahnemann mit seinem Buch Schnelles Denken, Langsames Denken. Da hat er ja diese zwei Systeme schon vor über 10 Jahren vorgestellt. Und das schnelle Denken ist ja auch so ein bisschen diese Bauchgefühlsintuition, ja. Und die ist super, mal eben für schnelle Lösungen. Und die ist ja auch ganz schnell und kann die Kognition ja auch überspringen von Bildern, die sie zum Beispiel ganz schnell liefert, wo der Geist sich noch von einer komplexen Fragestellung vielleicht ganz blockiert ist. Aber ich muss wissen, welches System welche Stärken, welche Schwächen hat und wie ich zum Beispiel in dem Entscheidungsprozess diese beiden Systeme gut miteinander verbinde, dass die sich gegenseitig ergänzen. Und das erkläre ich dann gerne an einem Bild von einem Assistenzarzt und an einem Oberarzt. Ja, also würde mich ungern unters Messer legen bei einem Assistenzarzt, der viel Vertrauen in seine Intuition hat und da kriege ich schon hin, mache ich mal und selbstbewusster seinen Impulsen folgt. Da kommt eine ganz andere intuitive Qualität raus, ja, als bei einem Oberarzt, der unglaublich viele Informationen in sein System eingespeist hat, sodass da dann auch über System 1, ne, also über, sagen wir mal, diese schnelle Intuition, richtig zuverlässige Handlungsimpulse rauskommen. Ne?
Ja.
Aber weil sie diesen jahrelangen Kontext auch haben, und deswegen finde ich, im Coaching ist es immer so wichtig, ganz viele Informationen aus ganz vielen Perspektiven als Informationsbausteine, als visuelle Bausteine, als was auch immer, was wir da so in unseren Methoden generieren, in das Klientensystem einzuspeisen, um dann vielleicht in einer Visionsübung oder einer ansonsten kreativen Methode die Ernte einzufahren und dann abzuschöpfen, was uns die Intuition aus diesen Hunderten von Informationsbits sozusagen auch wieder liefert, ja, und dann wird
Ja.
es richtig spannend, weil dann entstehen unkonventionelle Ideen, die manchmal wirklich so eine prägnante Schönheit und Klarheit auch haben, dass man gar nicht anders kann, als sie vielleicht ins Leben zu bringen, ne?
Jetzt befinde ich mich ja als Coach permanent in diesem Dilemma und sollte immer den richtigen Weg, also den des Prozesses wählen und nicht den der sofortigen Lösung. Hast du eine besondere Erfolgsgeschichte, die du mit uns teilen kannst, in der dir die Intuition eine entscheidende Rolle gespielt hat?
Also meine Erfolgsgeschichte dieser Art sind vielleicht wirklich Erfolgsgeschichten in diesem besonderen Ansatz des Essenz-Coachings, den ich da über die Jahre entwickelt habe. Der geht nur, wenn man seiner Intuition da auch sehr zuverlässig vertrauen kann. Und das ist so ein Tagescoaching, in dem ich mit Klienten dann nach ihrem Purpose suche oder ich nenne es eben auch, ne, Essenz, innerer Genius. Und das ist schon eine große Sache, wenn mir Klienten vertrauen, ne, dass sie das mit mir herausfinden wollen. Und das ist ein intuitiv-sprachlicher Prozess, bei dem wir über eine riesen Wortsammlung, die ja nichts anderes ist als diese
Ja.
Informationsbausteine über den Menschen, die wir ins System einspeisen, zu verschiedenen intuitiven Satzentwürfen nach bestimmten Sprachstrukturen kommen. Und dann wird das Ganze mit der körperlichen Resonanz immer weiter gefeilt. Ja, also es gibt dann immer Angebote meinerseits. Klienten kommen auf Ideen. Das ist wie so ein Tanz, ne? Wie dieser ko-kreative Prozess, den ich vorhin genannt habe. Und dann geht es immer mehr um körperliche Resonanzen, sowohl bei der Klientin, dem Klient, meinem Gegenüber, als auch bei mir in Stellvertretung, ne? Und das heißt, ich stelle dann auch meine Körperresonanz intuitiv zur Verfügung. Und bei uns beiden entsteht dann dieser Shift, wie es im Focusing so schön heißt. Also wenn was wirklich gelandet ist, sozusagen, wenn sich was formiert hat, was sehr wesentlich ist, dann gibt es ja erstmal wie so ein heiliges Erschrecken vielleicht sogar oder so eine heilige Stille. Da kann erstmal gar nichts gesagt werden und dann wird es oft körperlich gelöst in Tränen, in der Gänsehaut. Und die habe ich auch, ja, die habe ich auch in Übertragung. Und es ist manchmal ja ein bisschen komisch, damit umzugehen, aber ich verbalisiere das dann auch. Also da weiß ich inzwischen auch durch jetzt die Arbeit, die ja in das Buch geflossen ist, was das bei mir ist, wie ich das auch gezielt immer wieder und immer schöner eigentlich einsetzen darf. Ja.
Sehr spannend. Eine Frage, die mir auf der Zunge liegt, da wir das beim ICF, das I, also das Internationale an erster Stelle haben, kannst du eine Aussage treffen, ob die Erkenntnis, die du gerade gesprochen hast, dankenswerterweise, ob die auch kulturübergreifend sind?
Ich denke schon. Also in meiner letzten größeren Ausbildung bei der Christina Kessler habe ich viel Berührung oder viele Berührungspunkte haben dürfen mit den, mit ihrer anthropologischen Arbeit. Also die hat viel mit indigenen Völkern gelebt und da geht es auch viel um Intuition. Die leben ja auch noch deutlich, also die Reste dieser Völker, die es vielleicht noch gibt, ne, leben ja in starker Naturverbundenheit. Und da fließt einmal auch dieses Prärationale mit rein, was dann eher in Richtung, würde ich jetzt mal behaupten, Aberglauben geht, ne? Also dass da sonderbare Rituale vollzogen werden, aber durch diese Naturverbundenheit und durch dieses Eingebettetsein, würde ich jetzt mal sagen, spirituell gesehen, im großen Ganzen der Schöpfung oder man könnte sagen, ne, dass sie sich als ganz organischen Teil der universellen Lebensintelligenz sehen, gibt es da einen ganz guten Zugang, große Selbstverständlichkeit, wie bestimmte Dinge geregelt werden, auch unter den Menschen. Und wenn wir dieses natürliche Gefühl von eingebettet sein, ja, was bei modernen Menschen, sage ich mal, der westlichen Welt hauptsächlich ja oft nicht mehr so da ist, sondern eher ersetzt wurde durch so eine Art Entfremdungsgefühl oder dieses Gefühl des Driftens, wie es Sennett auch mal gesagt hat.
Yeah.
Wenn wir das wieder lernen könnten, dann glaube ich, kommen wir auch interkulturell wieder in so eine Art besseren Austausch, bessere Verständigung über das, worum es uns eigentlich geht, ja, in der Welt. Also dass wir auch uns Menschen als konstruktive Mitschöpferkräfte hier wahrnehmen können, die Welt anders gestalten, als sie nur durch viel Kreativität und durch eine hohe kognitive Intelligenz, als sie so destruktiv zu gestalten. Ja.
Ja.
Aber ich glaube, da stehen wir mit dem Austausch auf dieser Ebene noch komplett am Anfang. Ne?
Das bringt mich direkt zu meiner letzten Frage. Frage, wie siehst du die Zukunft der intuitiven Methoden im Coaching?
Also ich sehe die Zukunft des Coachings eigentlich komplett im intuitiven Coaching. Ja, das hört sich jetzt ein bisschen krass an, aber die Fragestellungen, mit denen unsere Klientinnen und Klienten kommen, werden immer komplexer. Ja, das merken wir ja jetzt schon, wie vielschichtig das ist und dass man das in dem Rahmen unserer gängigen Coaching-Prozesse kaum mehr lösen kann. Und wir sind ja nicht verantwortlich für die Lösung, aber wir müssen ja so zumindest Klienten Prozesse und Wege bereitstellen, wie sie dann ihre Lösungen finden können. Und ich glaube, dass ich das nur über diese intuitiven Prozesse bereitstellen kann und die werden eben formuliert in den intuitiven Coaching-Ansätzen und am vielversprechendsten scheint mir hier aktuell das Generative Coaching zu sein von den zwei Coaching-Größen Dils und Gilligan, die ja darin, würde ich mal sagen, so ihr Alterswerk jetzt formuliert haben, auch ihr gereiftes Verständnis von so viel Coaching-Erfahrung, von so viel Prozesserfahrung zusammentragen. Und das finde ich in eine ganz gute und klare Prozessform gegossen haben und da auch ganz viel Material bereitstellen. Also auch der erste Band des Generative Coaching liegt jetzt auf Deutsch vor. Das ist ganz angenehm und sie entwickeln wie verrückt da auch weiter. Haben jetzt, glaube ich, schon 3 Bände rausgebracht. Es wendet sich von dem, was so das klassische, würde ich mal sagen, Life-Business-Coaching ist, was ja doch noch sehr methodenorientiert ist, einfach immer mehr zu dem, wie bin ich als Coach da, in welcher Haltung, wie kann ich einen Raum bereiten, wie kann ich auch einen Raum halten und wie kann ich ja gemeinsam mit dem Klienten dem Prozess vertrauen, wenn ich denn den Prozess auch wahrnehmen kann, wo er uns denn hinführt. Ne? Und das ist, finde ich, so eine wertvolle Arbeit, die die Zukunft auch braucht und wo wir ja einfach diesen Reflexionsraum und Intuitionsraum zukünftig zur Verfügung stellen können im Coaching für echte und nachhaltige Lösungen, die dann auch weit übers Coaching hinaus ja Wirksamkeit erzielen können in unseren Arbeitskontexten, in unseren privaten Kontexten. Ne?
Band. Martina, danke, danke, danke für diese sehr inspirierende, ich glaube, es sind jetzt eine halbe Stunde schon beieinander, Ansätze und Gedanken. Und ich spüre, dass wir bei dir nur an der Oberfläche gekratzt haben, in deinem Leib- und Magenthema und so. Du hast Homepages, pack mal alles in den Klappentext zum Podcast und so. An unsere Coaches, einen berühmten letzten Satz von dir. Was gibst du uns mit auf den Weg?
Ich habe keinen berühmten letzten Satz. Es geht wirklich nur darum, dass man sich traut, sich mit diesem Thema zu befassen und dass man das aus der esoterischen Ecke vielleicht rausholt und sich die ja auch Coaches, die wie soll ich sagen, da bisher Berührungsängste haben, aus welchen Gründen auch immer, sich mal einlassen auf diese anderen Ebenen, weil sie, ja, es wird euer Coaching dermaßen bereichern und vertiefen, wie man es vielleicht sich jetzt noch gar nicht vorstellen kann. Super. Und da ist die Zeit besser investiert als im Spielen mit der KI.
Wunderbar. Das nehme ich mal als Einladung, dass ich dich wieder anrufen darf, wenn wir dann mal über Intuition und KI reden, vielleicht im einen der nächsten Podcast. Den Ball nehme ich gerne auf. Für heute erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, Martina, für deine Zeit. Da draußen an den Rundfunkgeräten viel zum Nachlesen, wer es will oder mit Martina direkt in Kontakt aufnehmen will. Dankeschön dafür und ja, bis die Tage.